Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1:1 steht es nach Tag 1 des Davis Cups zwischen Deutschland und Weißrussland. Herzlich willkommen aus dem Castello in Düsseldorf, einer etwas kleineren Sporthalle, die eigentlich auch als Schulturnhalle genutzt wird für ein Gymnasium, was nebenan ist, aber hier ungefähr 3000 Zuschauern Platz bietet. Wir wollen über die beiden Matches heute sprechen, die heute stattgefunden haben. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich mag die Halle.
Ja, also ich meine, man kann sich wirklich gerade von außen des Eindrucks nicht erwehren, dass sie eine große Schulturnhalle ist, einfach weil sie genau in ein Gelände eines, ja anscheinend zumindest von draußen sehr großen Gymnasiums übergeht, aber sie ist sehr schön ausgeleuchtet, das fällt auf und obwohl es kein Tageslicht gibt, ist sie sehr hell, genau deswegen und sie hat so einen gewissen modernen Charme.
Also wie gesagt, ich mag es und heute war eine ganz gute Stimmung. Es waren ungefähr 50-60% der Karten verkauft, beziehungsweise 60% der Karten verkauft. Das hat uns die Pressesprecherin des DTB gesagt. Aber ob jetzt alle gekommen sind heute wegen Corona, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Wir werden am Montag in unserem großen Podcast nochmal ein bisschen auf Corona eingehen und auf die Folgen dessen, was passiert ist, beziehungsweise was in den nächsten Wochen ja auch passieren wird. Auch Indian Wells hat schon angekündigt, dort tätig zu werden. Aber wir wollen über die beiden Spiele heute sprechen. Jan-Lennard Struff musste als erstes ran gegen Ilja Ivashka. Wir wussten von vornherein, das ist ein Duell, wo Jan-Lennard Struff favorisiert ist. Aber es ist halt das erste Match und es ist dann auch so ein bisschen Druck. Jan-Lennard Struff ist Spitzenspieler, aber wie ich persönlich fand, hat er das über zwei Sätze lang sehr, sehr gut gemeistert und vor allen Dingen nervenstark gemeistert. Immer wenn er den ersten Aufschlag brauchte, dann kam er, auch wenn der Aufschlag heute wohl der große Schwachpunkt bei Struff war.
Ja, erstaunlicherweise. Er hat am Anfang keine Quote reinbekommen beim ersten Aufschlag. Stehen da 40%, wenn man dann eben aufs Ende des ersten Durchgangs schaut. Ich glaube, es war zwischendrin noch ein gutes Stück drunter. Und das war so ein bisschen das Problem. Es war sehr hopp oder top. Hat er den ersten reinbekommen, hat er viele Asse drin gehabt, viele Service-Winner, viele schnelle Punktgewinne. Wenn nicht, hat er sich häufig so ein bisschen gequält mit Ivashka. Ivashka ist jemand, ich habe ihn dir, glaube ich, gerade gegenüber so ein bisschen als den absolut durchschnittlichen Top-200-Spieler beschrieben. Und das ist natürlich gar nicht negativ gemeint, weil Durchschnitt heißt, er kann offensichtlich was, sonst wäre er da nicht hingekommen. Gut zu Fuß unterwegs, viele Bälle zurückbekommen, gesehen, was Struff dort macht. Aber Struff hat halt einen enormen Power-Vorteil gegenüber Ivashka gehabt. Und den hat man dann gerade eben bei den Aufschlägen gesehen. Und von denen hing heute viel ab. Und ich denke fast, wenn Struff, sagen wir, 70% reinbekommen hätte, wäre es am Ende vielleicht eher ein 6-3, 6-2 gewesen, weil er den Druck auf Ivashka noch erhöht hätte. Aber auch so kann Struff, glaube ich, zufrieden sein.
Ich habe Struff in der Pressekonferenz nach dem Aufschlag gefragt und das hören wir uns jetzt mal gerade an. Sie haben im ersten Satz 40% erste Aufschläge gehabt. Wie schwierig ist es da dann ruhig zu bleiben? Aufschlag, bester Schlag neben der Vorhand. Wie schwierig ist es dann auch zu sagen, okay, hier bewahre ich jetzt die Ruhe?
Ja, ich, Boris und Kohler haben mir nach dem Match gesagt, dass die Quote nicht so gut war. Hat sich gar nicht so angefühlt auf dem Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat schon gut Druck gemacht, wenn der zweite kam. Ich fand meinen zweiten Aufschlag ganz gut, aber trotzdem, ich habe guten Speed drin gehabt, gute Platzierung und auch wenn der erste Aufschlag nicht kommt, muss ich versuchen, das sehr aggressiv und aktiv anzugehen, das Match. Und wenn er die Chance hatte und Zeit hatte zu stehen und wirklich Druck zu machen, hat er sehr gut gespielt, fand ich. Er hat die Returns wirklich sehr lang gespielt und war es wirklich schwierig, diese Position zu bekommen mit dem zweiten Aufschlag. Trotzdem habe ich es irgendwie geschafft und wenn mal irgendwas nicht so läuft, wenn vor allem in dem einen Spiel, als ich von der Einstandseite fast keine ersten reingespielt habe, von der Vorteilseite, weil ich vielen Asse serviert habe, musste ich mich richtig pushen innerlich und motivieren, damit ich das hole, weil es war sehr wichtig, dann das 3-1 zu machen in dem Moment, weil wenn er dann 2-2 wieder rankommt, dann auf einmal kriegt er nochmal Oberwasser und dann, man weiß nie, wie sowas geht, deswegen war es sehr wichtig, das Spiel dann so zum 3-1 zu holen.
Können Sie noch was zum Platz sagen? Der sah von außen relativ zügig aus, beziehungsweise von oben.
Okay, ich fand ihn heute etwas langsamer als im Training. Vielleicht lag es an den Bällen, weil die so aufgegangen sind. Die Bälle sind am Anfang sehr schnell und die gehen ziemlich schnell auf dann. Trotzdem, der Platz ist ja relativ zügig, kann man schon so sagen. Ich würde sagen, okay, das, ich denke mal, die Weißrussen mögen den Platz auch, aber wir mögen den Platz auch. Es ist eigentlich der Platz, wie er in Madrid war, und wir fanden ihn alle ganz gut da in Madrid. Natürlich muss man hier die Höhenlage aus Madrid natürlich bedenken, dass es hier jetzt nicht so ist. Aber ich, nach der ersten Einheit am Dienstag, habe ich gedacht, okay, ein bisschen komisch der Platz. Und dann ist mir eingefallen, dass es in Madrid genau das gleiche war am ersten Tag. So, der springt ja komisch dabei. Und ab der zweiten Einheit war es eigentlich perfekt und es hat sich gut angefühlt, der Platz, und heute auch.
Struff selber kam es tatsächlich dann etwas mehr vor mit der Quote. Er musste dann auch erst von Boris Becker und Michael Kohlmann darauf hingewiesen werden, dass diese Quote da war. Mir hat insgesamt der Auftritt von Struff heute gefallen, weil das sehen wir schon länger, dass er immer sehr sich pusht, dass er sich immer die Faust gibt, dass er keine negativen Gedanken zulässt, auch nur wenige negative Emotionen zulässt. Und insgesamt war das heute, ja, das war schon der Auftritt eines Leaders heute.
Ja, zumindest der Situation angemessen. Das ist natürlich die Frage, hätte er hier gegen Rafael Nadal gespielt, gut, wären wir nicht hier gewesen, wären wir wahrscheinlich irgendwo in der Münchner Olympiahalle oder so gewesen. Aber dann kann ich mir vorstellen, wäre das schon nochmal eine andere Hausnummer gewesen. Aber er ist hier der beste Spieler des Wochenendes, das ist gar keine Frage. Er ist derjenige, der hier auch den Anspruch haben kann, haben muss, die beiden Punkte für Deutschland zu holen, an denen er beteiligt sein wird. Und genauso hat er das heute gespielt. Und man sah dann zwar noch einen Unterschied zum Beispiel zu einem, zu einem Gerasimov im zweiten Match, der Spitzenspieler der Weißrussen. Und ich denke, da sieht man schon nochmal bei Jan-Lennard Struff ein, ja, dass er nochmal zwei Schritte weiter ist als ein Gerasimov.
Jan-Lennard Struff hat auf jeden Fall dieses Match gewonnen mit 6:4 und 6:4 und führte dann, oder das deutsche Team führte dann mit 1:0. Das war die Traumkonstellation für das deutsche Team. Und somit ging es mit Philipp Kohlschreiber rein, dann ins zweite Einzel gegen Igor Gerasimov. Und auch da wissen wir, Gerasimov in diesem Jahr wirklich gut gespielt. Finale in Pune, hat in Marseille das Viertelfinale erreicht, hat dort David Goffin geschlagen, hat also wirklich gute Leute geschlagen. Und wir haben relativ schnell mitbekommen, warum er in diesem Jahr so gut spielt. Er hat eine außerordentlich gute Rückhand, meiner Meinung nach, hat einen guten Aufschlag. Und den hat er heute gezeigt. Auch wenn Philipp Kohlschreiber im ersten Satz den besseren Start hatte, hat die Aufschläge ausgeguckt und konnte sich dann den ersten Satz mit 6:3 sichern. 6:4? Mit 6:4 sichern. Und ab dem zweiten Satz, aber so ab Mitte des zweiten Satzes, hatte ich das Gefühl, Kohlschreiber muss viel mehr um seine Aufschläge kämpfen, muss viel mehr arbeiten, um überhaupt diese Erfolge zu haben. Und er hat kaum noch den Schläger an den Ball bekommen beim Aufschlag von Gerasimov. Das war schon stark heute von Gerasimov.
Ja, wir müssen erstmal sagen, wir haben die ersten 3 oder 4 Spiele von dem Match verpasst, weil wir noch bei Struff in der Pressekonferenz saßen. Das lief also parallel. Und das war so ein bisschen die Glanzphase anscheinend von Philipp Kohlschreiber, wo er dann eben auch den Vorsprung herstellen konnte, den er dann während des ganzen ersten Satzes verwalten konnte. Und ich muss sagen, er hat mir gut gefallen im ersten Satz. Er hat viel mit dem Slice gearbeitet gegen Gerasimov, der, was wird er sein, 1,92, 1,93, ist auf jeden Fall kein kleiner Spieler. Der hatte damit auch durchaus ein paar Probleme. Kohlschreiber hat den Court relativ breit bekommen, hat ziemlich viel mit Winkeln gespielt, das wissen wir, das kann er auf wirklich hohem Niveau. Und ich hatte das Gefühl, da musste Gerasimov sich wirklich so ein bisschen überhaupt ins Match hineinhangeln. Und natürlich hat er den ersten Aufschlag, der ihm das dann auch erlaubt, dass er dann in so einem Match auch drin bleiben kann, wo er vielleicht der zweitbeste Spieler von der Grundlinie ist. Und das war ja ganz klar am Anfang. Aber was an Gerasimov halt beeindruckend war, er ist dieses Aufschlagstempo eigentlich das ganze Match durchgegangen. Fast immer, wenn man hingeguckt hat, hat er ungefähr 80% der ersten Aufschläge drin gehabt. So ab Mitte des ersten Satzes hat es bis zum Ende gehalten, dürfte so bei 77 oder so am Ende eingelaufen sein. Und von den 80% gewann er halt mal kurz 80% der Punkte. Und da legt er dann natürlich ein ganz schönes Tempo vor. Ein Tempo, was Philipp Kohlschreiber dann auch erstmal mitgehen muss. Und natürlich auch etwas, wo dann ein Gerasimov viel mehr Risiko gehen kann. Und ich glaube, das haben wir ab Mitte des zweiten Satzes auch gesehen, dass er auf einmal das Risiko gehen konnte, die Linien entlang. Wirklich einfach mal mit Power vor die Füße von Kohlschreiber gespielt und so das Match dann nach und nach an sich gezogen hat, weil er dann natürlich auch den Druck auf Kohlschreiber erhöht hat.
Wie gesagt, ab Mitte des zweiten Satzes hatte Kohlschreiber größere Probleme, seinen Aufschlag durchzubekommen. Dann kam das Break beim Stand von 5:6. Gerasimov konnte zum 7:5 konnte erstellen, nachdem Kohlschreiber schon bei 4-5 schon zwei Satzbälle abgewehrt hatte, ging es dann jetzt in den dritten Satz und im dritten Satz war es eine ähnliche Geschichte. Gerasimov hatte erst Breakbälle, die konnte Kohlschreiber abwehren, dann hatte Kohlschreiber seinerseits 0-40 beim Aufschlag von Gerasimov. Dann kommen quasi 5 Service-Winner. Und das ist beeindruckend, dann in so einer Situation diese 5 Service-Winner zu spielen.
Ja, ich glaube, es war die entscheidende Szene. Kohlschreiber hatte wirklich eben sich diese 3 Breakbälle und dann mit sehr schönen Passierbällen geholt. Und dann hat Gerasimov, glaube ich, einen leicht wackeligen Schlag von Philipp Kohlschreiber bekommen, aber danach eben 4 sehr schnelle Punkte mit dem Aufschlag gemacht. Und das Tempo konnte er dann eben wirklich bis zum Ende gehen. Und da war Kohlschreiber dann eben auch der zweitbeste Spieler. Allein nur einfach dadurch, dass er da beim Aufschlag nicht so mithalten konnte oder viel mehr arbeiten musste. Und ich glaube, wir müssen nicht groß drum herum reden. Gerasimov war am Ende schon der verdiente Sieger. Es war ziemlich eng, aber es hätte auch ein 6-3 oder so im dritten Satz sein können. Und passt schon, glaube ich, dass hier am Ende 1-1 steht.
Ich glaube auch, dass es passt, weil gerade, wie gesagt, Gerasimov hat mir ab dem zweiten Satz, Mitte des zweiten Satzes, exzellent gut gefallen und er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Die Rückhand erinnert mich ein bisschen an Marin Cilic. Die ist schon stark von Gerasimov.
Ja, interessanterweise hat er am Ende, glaube ich, 7 Winner auf der Rückhand und 21 auf der Vorhand stehen gehabt. Ist natürlich aber auch immer eine Frage von, wie hilft ihm quasi der Aufschlag, die Winner unterzubekommen, und wenn er sich viele Winner mit dem Aufschlag so vorbereitet, dass er die mit der Vorhand am Ende unterbekommt, dann sieht die Vorhand statistisch besser aus, als sie es unbedingt sein müsste oder als sie es vielleicht in der Realität ist. Und ich würde dir schon zustimmen, dass er zumindest gleich stark von beiden Seiten ist.
Das ist ja ein Thema, was wir bei Jan-Lennart Struff zum Beispiel haben. Der hat eine fantastische Vorhand, der hat einen fantastischen Aufschlag, aber die Rückhand, die ist es immer, die so ein ganz kleines bisschen dann zurückhängt. Und wenn Gerasimov 2 wirklich gleich gute Schläge hat und über die Vorhand dann die Punkte dann auch macht, dann finde ich, ist das eine Geschichte, wo man ihm zutrauen kann, dass er sich dann auch länger in diesen Regionen der Weltrangliste aufhalten kann.
Das ist jetzt eine große Aufgabe. Er ist nicht mehr der Allerjüngste, aber er hat jetzt eben diesen Sprung geschafft in die Top 100 und hat jetzt auch die Phase des Jahres, wo er mit seinem Spiel eigentlich eben Punkte holen sollte, die hat er genutzt. Jetzt kriegt er so ein bisschen Freifahrtschein im Sommer, sagen wir in Wimbledon, bei den etwas schnelleren Hardcore-Turnieren in den USA, zum Beispiel in Cincinnati oder auch in Atlanta ist zum Beispiel ziemlich schnell. Und wenn er das eben nutzen kann, dann sollte er sich erstmal festsetzen können in Top 100. Und ich sehe ihn schon als eine Nummer 65 bis 70 in der Welt.
68 ist er im Moment, also das würde auf jeden Fall passen. Philipp Kohlschreiber hat sich nach dem Spiel dann auch nochmal geäußert, das hören wir jetzt.
Naja, im Griff. Ich habe einen super Start erwischt, richtig gegambelt, vielleicht auch mit einer guten Vorbereitung gewusst. Ich gehe mal die Ecken, die am liebsten anserviert, einfach ab. Im ersten Aufschlagspiel habe gleich ein super Timing an Tag gelegt und danach hat ja nichts am Griff eigentlich zu tun gehabt in dem Match. Im Endeffekt hat er dann nur noch seine Aufschlagspiele eigentlich fast dominiert und das war immer eine Drucksituation, besonders im zweiten, da ist meine Aufschlagquote dann gedroppt. War hoher Druck, immer dagegen zu halten, weil er einfach zu gut serviert hat. Dritten fand ich, war ich wieder besser, habe auch wieder mehr Anteile in seinen Aufschlagspielen gehabt, aber schlussendlich konnte er die Breakchancen, die ich mir erarbeitet habe, immer gut abwehren.
Und auch Michael Kohlmann hat sein Fazit zu diesem Tag 1 gebracht. Er ist nicht unzufrieden, er hätte gerne ein 2-0 gesehen, aber na gut, man kann nicht alles haben.
Ja, ich glaube, wir haben 2 enge Matches gesehen, auch das erste. Also ich weiß nicht, wie euch das vorgekommen ist, aber es war 6-4, 6-4, aber es war ein sehr enges Match. Ich glaube, waren ein paar Schlüsselmomente auch dabei, wo wir ein bisschen das Glück hatten. Jetzt gerade so, wie Philipps gesagt hat, ich habe es genauso auch so gesehen. Erster Aufschlagspiel war natürlich ein toller Start, hat dann seine Aufschlagspiele sehr souverän gewonnen. Gerasimov hat sich so ein bisschen über seinen Aufschlag wieder ins Match gefunden, hat dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass er mehr riskieren kann. Ist dann so ein bisschen freier geworden und ich meine, im dritten Satz 84% erste Aufschläge, das ist schon mal eine Hausnummer. Und ich fand, das Match war hochklassig, waren unglaublich viele gute Punkte. Also ich glaube, das, was so rüberkam, auch dass er das Match im Griff hatte, war, dass Philipp am Anfang jede lange Rallye gewonnen hat. Also es war ja überragend. Ne? Jeden Ballwechsel, der über 3-4 Mal hin und her war, hat er gewonnen. Also das ist gegen die Nummer 68 der Welt auch jetzt nichts Alltägliches. Also es war ein richtig gutes Match. 2 richtig gute Partien gesehen, finde ich. Ich glaube, die Zuschauer, die hier waren, sind zufrieden, gehen zufrieden nach Hause. 1-1. Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin zufrieden, nein, aber ich hätte lieber 2-0, klar. Aber ich glaube, das ist ein Ergebnis, wo wir gut mitleben können. Und jetzt morgen gibt es nochmal 3 Punkte zu verteilen. Und da hoffen wir dann, dass wir mindestens 2 davon holen.
1-1 steht es jetzt nach dem ersten Tag. Morgen werden wir als erstes das Doppel erleben. Kevin Kravitz, Andreas Mies gegen Wasilewski und Gerasimov. Kravitz-Mies, ich habe Kravitz-Mies bei der Pressekonferenz vor dem Davis Cup am Donnerstag habe ich die beiden gefragt, wie sie so die letzten Wochen verarbeitet haben. Das können wir uns jetzt auch nochmal gerade anhören. Das hören wir jetzt.
Kevin, Andreas, wir haben beim Australian Open nach der ersten Runde miteinander gesprochen. Da wart ihr relativ niedergeschlagen. Wie sind jetzt die letzten Wochen für euch gelaufen? Ist das Selbstvertrauen wieder da? Was müsst ihr machen, um dann auch in den nächsten Wochen, nicht nur jetzt am Samstag, dann wieder die Erfolge anzufangen?
Soll ich? Normalerweise will er immer ganz gerne. Wir haben uns in den letzten 2 Wochen eigentlich wieder wohler gefühlt auf dem Platz. Ja, wir haben ein paar Matches gewonnen. Halbfinale auch in Dubai 2 gute Matches gespielt. Ich glaube, allgemein fühlen wir uns wieder wohler. Wir haben am Anfang Januar uns viel zu viel Gedanken gemacht über Taktik, viel zu viel im Kopf los gewesen. Und ich glaube, das haben wir jetzt so ein bisschen zurückgestellt. Und ja, wir sind froh, dass die letzten 2 Wochen wieder so gut gelaufen sind, dass wir positiv in jedes Match reingegangen sind und unsere Leistungen dann auch abrufen konnten. Klar ist noch Polizei nach oben da, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg und freuen uns natürlich jetzt auf die 2 Tage hier und mit einem guten Gefühl hier reinzugehen.
Okay, lass uns noch mal sehen, die kennt ihr auch nicht, oder?
So, nee, also wir haben noch nie gegen die gespielt. Wasilewski, der spielt ja mehr Doppel jetzt, glaube ich, wieder gelassen, aber zu zweit haben wir noch nie gegen ihn gespielt.
Also die beiden sind ein bisschen besser wieder drauf. Wir haben sie bei den Australian Open erlebt, total niedergeschlagen. Sie müssen sich so ein bisschen jetzt dran gewöhnen, dass sie jetzt nicht mehr die sind, die einfach von hinten spielen können. Und so ein Match wie gegen Gerasimov, Wasilewski, sie haben noch nie gegeneinander gespielt. Das kann ja nur eigentlich gut tun. Sie sind in der Favoritenrolle, sie spielen zu Hause. Das ist dann eine Drucksituation, die sie dann auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren dann auch immer wieder bekommen werden.
Ja, wobei gut tun wird es ihnen. Auf der anderen Seite, wenn sie das morgen verlieren, dann ist es natürlich eine ziemlich bittere Geschichte für sie. Und irgendwo tief muss die Angst natürlich sitzen. Hey, mit dem French Open gehen uns sehr viele Punkte verloren. Und wenn wir die Phase jetzt nicht nutzen bis dahin, dann kann es halt auch auf einmal ziemlich schnell in den Ranking-Regionen nach unten gehen. Und jetzt gibt es wenig Matches, in denen sie zumindest von der Weltranglistenposition her nicht die Favoriten sind. Und sie sind aber eben wirklich ziemlich Hop- oder Top-Spieler, würde ich sagen. Sie haben gute Wochen dabei und dann haben sie eben auch mal 2-3 Wochen, wo es nicht läuft. Und das ist eine Strategie, die in der Weltrangliste durchaus zu Erfolgen führen kann, weil ein großer Turniersieg einfach immer mehr bringt, als wenn man stets das Viertelfinale erreicht. Also lieber ein großer Turniersieg und 4-mal erste Runde, als immer das Viertelfinale erreichen. Aber es kann natürlich dazu führen, dass sie jetzt in so einer Situation wie hier so ein bisschen doch nervlich unter Druck stehen. Ich gehe allerdings davon aus, dass sie gewinnen. Ich würde sie so als 70% Favoriten sehen. Und sie sollten eigentlich die Vorlage machen, sodass Struff es dann nach Hause bringen kann.
Struff gegen Gerasimov wäre dann das 4. Match. Und dann, wenn es dazu noch kommt, Kohlschreiber gegen Iwaschka wäre das 5. Match. Aber im Moment sieht es nicht so aus, aber im Moment ist die deutsche Mannschaft noch Favorit, eventuell hier morgen 3-1 zu gewinnen.
Ja, also irgendwo um die 70-80% sollte das schon stehen, weil selbst wenn es nachher auf Kohlschreiber gegen Iwaschka ankommt, dann hat Iwaschka nicht den Aufschlag von Gerasimov, um hier Kohlschreiber permanent vor sich herzutreiben. Und dann sollte Kohlschreiber mit seiner Erfahrung das eigentlich wirklich nach Hause bringen. Also 2 von 3 Matches sollte Deutschland morgen eigentlich wirklich gewinnen.
Philipp und seine Prognosen. Gut, wir werden es morgen dann nochmal testen. Wir werden am Montag dann den neuen Podcast aufnehmen mit allen Ergebnissen, dann auch von den anderen Davis Cup Partien. Bei Österreich gegen Uruguay steht es, meine ich, 1-1. Juri Rodionov hat im Tiebreak des 3. Satzes verloren, wenn er nicht 5 Matchbälle aufgeholt hat. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber die anderen Matches sind dann auch noch alle unterwegs. Und am Montag werden wir natürlich dann auch über das WTA-Turnier in Lyon und über Monterrey sprechen. In Lyon Annalena Friedsam im Halbfinale zu diesem Zeitpunkt. Das war's für heute hier aus dem Castello in Düsseldorf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und dann hören wir uns am Montag spätestens wieder mit dem Hauptpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.